Ja, zunächst möchten wir doch den Sängern ganz herzlich danken, dass ihr heute Abend hier zu uns gekommen seid, um uns zu unterstützen und Lieder zu singen. Wir haben heute Abend mal ein anderes Format gewählt als sonst, insofern als dass wir die Wortbeiträge immer wieder unterbrechen durch Lieder des Chores. Und die sind thematisch auch so ausgewählt, die Lieder, dass die Texte zu den Oberthema, was wir ausgewählt haben, auch passen, und deshalb freuen wir uns noch auf weitere Darbietungen von euch. Vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei seid. Ja, ich möchte oder wir möchten euch oder Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Abend. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie da sind und vor allen Dingen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich entschieden haben, hierher zu kommen. Wir wissen das aus eigenem Erleben, man nimmt sich so etwas vor und desto näher der Tag dann rückt, merkt man dann doch, oh, es gibt dann doch auch noch andere Programmpunkte. Das Leben, in dem wir heute stehen, das ist voll mit Terminen und Verpflichtungen, und im Moment haben wir den Eindruck, dass auch eine heftige Grippewelle Deutschland oder hier zumindest die Region im Griff hat, sodass viele krankheitsbedingt absagen mussten heute noch. Aber dass Sie einfach heute hier sind, um sich dafür Zeit zu nehmen, das freut uns sehr. Und wir danken Ihnen jetzt schon, bevor wir das später vielleicht dann vergessen, für Ihr Kommen. Und in der Einladung wurde ja eigentlich klar, um was es hier geht. Ich möchte das ganz gerne mal ganz kurz erwähnen, weil uns das wirklich wichtig ist. Wo findet die Veranstaltung statt? Warum findet die Veranstaltung statt? Und wie findet die Veranstaltung statt? Nun, wo hatten wir die Adresse angegeben? Gemeinderaum Viktoriastraße 21 in Castrop-Rauxel. Und ich weiß nicht, was Sie vielleicht vorher so gedacht haben, als Sie gelesen haben, Gemeinderaum, wo man dann da so hingeht. Haben sich wahrscheinlich auch gerade hier schon ein bisschen umgeguckt. Und haben so gedacht, och, ist aber ein bisschen untypisch vielleicht. Ein bisschen schlicht. Noch nicht mal ein Kreuz hier irgendwo, wo sie doch heute das Thema gewählt haben, die Botschaft der drei Kreuze, geboren und um zu sterben. Ja, ich darf Ihnen sagen, das ist der Ort, wo wir uns schon seit Jahrzehnten, ich war zwar nicht die ganze Zeit dabei, aber auch vor mir, schon haben sich hier Christen versammelt, in diesem Raum hier, über Jahrzehnte und in dieser äußeren Schlichtheit, aber einfach mit dem festen Wunsch, es so zu tun, wie es uns in der Bibel, im Wort Gottes geschildert wird, wie es die ersten Christen damals in der Apostelgeschichte getan haben. Und insofern sind Sie vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass hier nichts hängt. Wir hoffen einfach, dass wir Ihnen heute einen Eindruck davon vermitteln können, dass es wirklich um den Inhalt geht, dessen, was wir vermitteln möchten. Und das, was wir vermitteln möchten, kommt nicht von uns, sondern wir möchten uns stützen auf dieses Wort Gottes, auf die Bibel, was wir in unserem Land, Gott sei Dank, bis heute frei verwenden dürfen, was jeder haben könnte, wenn er möchte. Und ich darf Ihnen jetzt schon sagen, falls Sie diese Bibel nicht haben, dürfen Sie sich gerne heute Abend eine mitnehmen. Wir können die tägliche Lektüre nur wirklich wärmstens empfehlen. Also, wir sind hier in dem Raum. Und trotzdem, und das möchte ich ganz deutlich sagen, es geht uns heute Abend nicht darum, für diese Gemeinde hier in irgendeiner Weise zu werben. Auch wenn wir in diesem Raum sind. Sondern es geht uns um die Botschaft der Bibel, die ja eigentlich für alle gleich sein sollte. Und es geht uns darum, dass jemand persönlich weiß, dass jeder persönlich weiß, dass er wirklich den Herrn Jesus Christus angenommen hat für sich persönlich. Ich finde bei der christlichen Botschaft des Evangeliums genau diesen Punkt immer so wichtig, dass Gott nicht gesagt hat, ich zwinge euch Menschen dazu, diese Botschaft anzunehmen, sondern es ist ein Angebot, wir dürfen oder sollen das weiter sagen und jeder muss für sich persönlich entscheiden, was er mit diesem Angebot für sich persönlich dann macht. Und das ist der einzige Grund, auch für uns heute und morgen ja auch noch morgen Abend, diese Botschaft zu sagen. Aber dann ist halt die Frage, wie sollen wir das machen? Und da lässt uns die Bibel nicht im Unklaren. Ich darf einen Vers vorlesen aus dem Römerbrief, aus Kapitel 10, wo das uns ganz klar erklärt wird, wie wir die Botschaft weitergeben sollen. Römer 10, Vers 17, ich weiß nicht, falls Sie die Bibel dabei haben, können Sie gerne mitlesen. Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also wir brauchen nicht spekulieren, wie wir die Botschaft weitergeben, sondern Gott sagt, die Botschaft muss verkündigt werden. Und die Verkündigung nicht mit menschlichen Worten, sondern auf Basis der Aussagen der Bibel. Und das ist auch unser Gebet, dass uns das heute gelingt, weil nur das wirklich eine Basis ist, die trägt. Und nicht nur heute, sondern schon viele Jahrzehnte vor uns. Damit haben wir das Wie ein bisschen beschrieben. Und ich dachte bei der Vorbereitung noch so, wir leben ja in einer Zeit, wo alles irgendwo einem Wandel unterworfen ist. Und ich finde, gerade in unseren Jahren, in denen wir sind, wer hätte das von uns gedacht, auch im Beruflichen, dass uns die Radikalität des Wandels mal so massiv treffen wird. Ich habe da beruflich viel mit zu tun, digitale Transformation. Ich weiß, dass einige hier sitzen, die das wissen und auch mit mir zusammen teilweise erleben und gestalten. Und ich finde es so, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, so besonders schön, dass es bei aller Veränderung, mit der wir zu tun haben, auch noch Konstanten im Leben geben darf. Und eine Konstante ist ganz klar nach der Aussage der Bibel Gott selbst. Und die zweite Konstante ist ganz klar sein Wort. Also dieses geschriebene Bibelwort. Gott sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und das ist das Schöne für den Verkündiger oder für die Verkündiger, dass sie sich nicht irgendwas ausdenken müssen, sondern dass sie sich auf das fußen dürfen oder beziehen dürfen, was uns in der Bibel gezeigt wird. Warum machen wir das? Ich hatte schon gesagt, es geht uns nicht darum, Mitglieder zu werden, sondern es geht uns darum, einen Auftrag zu erfüllen, den wir als Christen im Wort Gottes finden. Gott sagt, dass wir an seiner Stelle Gesandte sind, also Botschafter sind, die diese Botschaft weitergeben sollen und die sagen gleichsam, lassen Sie sich versöhnen mit Gott. Nachzulesen im 2. Korintherbrief Kapitel 5. Das heißt, es gibt einen Auftrag, den wir bekommen haben, den wir erfüllen möchten, zum Beispiel an so Abenden wie diesem. Aber dann gibt es noch was anderes. Wir haben es selbst erlebt. Wir haben es selbst erlebt, was es bedeutet, einen Zeitpunkt in seinem Leben zu kennen, wo man sich zu Gott hin bekehrt hat. Persönlich. Ich hatte das schon gesagt, es geht nicht, dass ich das jemandem verschreibe. Ich kann es auch nicht für meine Kinder erledigen. Jeder hat die persönliche Entscheidung zu fällen. Und ich habe sie getroffen, schon recht früh in meinem Leben, einmalig, indem ich wirklich erkannt habe, dass ich so vor Gott bestehen kann, dass ich ein Sünder bin und habe wirklich unter diesem Eindruck meines Versagens, meines Fehlverhaltens Gott um Vergebung gebeten. Wer das selbst für sich erlebt hat, wirklich von Herzen, der weiß, wovon ich spreche. Und das sind einige hier, die das erlebt haben. Dieses Glück, wenn man das weiß und für sich selbst in Anspruch nimmt, das kann man mit Worten kaum beschreiben. Es ist eine Garantie für die Zeit nach der Zeit, also für die Zeit, wenn man eben nicht mehr auf dieser Erde ist, wenn man stirbt und jeder muss sterben. Aber es ist gleichzeitig auch eine unglaubliche Kraftquelle für sein Leben. Wenn man weiß, dass man Gott gehört, dass man bekehrt ist, dass man errettet ist, dass man dann einfach sein Leben auch mit ihm führen darf und auch seine Hilfe in Anspruch nehmen darf. Wir haben bei dem Thema, das haben Sie sicherlich gesehen, so ein bisschen uns an das Jubiläum der Mondlandung drangehängt. Ja, das ist nun mal dieses Jahr, 50 Jahre Mondlandung, der erste Mensch betritt den Mond. Und wir waren ja nicht dabei, also ich war nicht dabei, 1969 war ich noch nicht geboren. Aber ich habe gelesen und es wird immer wieder auch jetzt im Jubiläumsjahr betont, es war ein unglaubliches Ereignis, was Millionen von Menschen in den Bann gezogen hat. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, wenn die Richtung Mondlandung zu einem solchen Echo bei den Menschen geführt hat, wie viel mehr muss dann die Erdlandung vor mehr als 2000 Jahren, als Jesus Christus als Mensch auf diese Erde geboren wurde, ein Echo bekommen in den Herzen der Menschen. Als er als Kind geboren wurde, kann man in der Bibel nachlesen, war da relativ wenig Echo. Im Gegenteil, also es war kaum jemand, der Applaus gegeben hat, sondern im Gegenteil, als Kleinkind schon quasi verfolgt. Aber wenn wir uns heute mit diesem Thema befassen, und darum geht es uns wirklich auch, auf diese Person hinzuweisen, eben nicht auf eine Gemeinde, sondern auf die Person dieses Herrn Jesus Christus. Wenn wir uns heute damit befassen, dann wünschte ich mir und wünschen wir uns, dass das ein Echo in unserem Herzen einfach erzeugt, ein Widerhall, wenn wir ihn sehen, wie er dort am Kreuz gestorben ist. Und darum geht es heute ein wenig bei diesem Thema, die Botschaft der drei Kreuze. Ich denke, jeder hat dieses Bild vor Augen, was uns in der Bibel beschrieben wird, dass dort drei Kreuze auf diesem Hügel Golgatha aufgerichtet wurden, dass da zwei Übeltäter rechts und links gekreuzigt wurden, in der Mitte die Person, um die es uns heute hauptsächlich geht, nämlich um Jesus Christus. Und er ist geboren worden und von Anfang an war klar, er ist geboren, um zu sterben. Und was das für uns Menschen bedeutet, das möchten wir Ihnen heute ein wenig näher bringen. Und das erste Lied, der Sänger, hat uns ja schon darauf eingestimmt. Und insofern brauchen wir diesem Leitfaden oder brauchen wir diesem roten Faden einfach nur weiter folgen. Sie haben vielleicht draußen gesehen, dass wir da auch einen Büchertisch haben. Wer sich also dort hinterher bedienen möchte, ist herzlich eingeladen. Es wird auch noch ein kleines Paket geben für jeden Besucher. Wer hinterher Fragen hat, ist auch eingeladen, die zu stellen. Wir wollen ja hinterher, man sieht das schon, auch ein bisschen noch verweilen, wer möchte. Können wir gerne auch dann sprechen. Genau, und wir haben auch einige Getränke und Snacks vorbereitet, sodass also keiner hier hinterher sehr schnell wieder gehen muss. Ich würde ganz gerne, so wie wir es gewohnt sind, am Anfang mit uns zu Gott beten, damit wir wirklich diese Stunde unter seinen Segen stellen. Und wir möchten bitten, wem es möglich ist, vielleicht kurz davor. Herr Jesus Christus, wir möchten dir heute Abend von Herzen dafür danken, dass wir eine solche Veranstaltung durchführen dürfen. Und wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass unsere Herzen wirklich offen sind für das, was du uns sagen möchtest. Wir danken dir, dass wir aus deinem Wort wissen dürfen, wie du als Mensch auf dieser Erde gelebt hast, um dort an dieses schreckliche Kreuz hinzugehen, um dort für fremde Schuld die Strafe auf dich zu nehmen. Und wir möchten diesen Eindruck heute Abend bekommen, indem wir dein Wort aufschlagen, die Bibel, um daraus zu lesen. Und wir bitten dich ganz herzlich, dass wir das doch gut verstehen können, was dort steht in Bezug auf dich und dein Werk. Und dass wir wirklich in unseren Herzen offen sind für dein Angebot, welches du uns machst. Egal, wer wir sind, wie alt oder wie jung wir sind, wo wir herkommen, du möchtest dein Angebot jedem anbieten, der hier ist. Und Gott will, dass alle Menschen zur Errettung kommen. Und darum bitten wir dich jetzt ganz herzlich, wir möchten dich bitten, dass du die Stunde segnest und dass du doch wirklich auch bei allem hilfst, dass wir das sagen, was du möchtest. Amen.
Amen. Amen.
Ja, dann hören wir jetzt zwei Chorlieder, bevor es dann weitergeht.
Tod am Kreuz auf Golgatha. Er trug unsere Sünde, unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben, er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. Jesus wurde arm für uns, arm für uns. Jesus wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden.
Dass jetzt schon wieder ein neues Gesicht hier steht. Wir haben uns heute den Abend so ein bisschen aufgeteilt. Und in kurzen Blöcken wechseln wir uns heute Abend ab. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Ja, eigentlich könnten wir jetzt schon wieder Schluss machen, weil in den Liedern und den eben gesagten Worten war schon eigentlich alles drin. Ja, also das ist das Kreuz, was heute an unserem Abend heute im Vordergrund stehen soll. wurde jetzt in allen Liedern nahezu ausgiebig schon behandelt. Trotzdem möchte ich ganz gerne, so wie es meine Stimme zulässt, ich habe einen ausgewachsenen Männerschnupfen, ich hoffe, ich halte stimmmäßig durch. Ist ja bei Männern immer besonders schlimm. Ne? Also, wenn wir Schnupfen haben, legen wir uns hin zum Sterben. Aber ich hoffe, das klappt. Ich möchte beginnen mit dem Abend. Wir haben die Botschaft der drei Kreuze vor uns und ich möchte eigentlich uns diese Begebenheit so ein bisschen nochmal in Erinnerung rufen. Viele werden das kennen. Ja? Viele haben von Jesus Christus schon gehört, von dem Kreuz. Viele wissen vielleicht auch schon, was das bedeutet. Ich möchte trotzdem uns die Situation nochmal ein bisschen näher bringen. Ich möchte, dass wir uns einmal vorstellen, wir wären vor 2000 Jahren vor dem Tor von Jerusalem. Wir stehen auf einem kleinen Hügel. Dieser Hügel ist das Schafott oder die Hinrichtungsstätte der Stadt. Was früher ja, ein gängiges Bild war, weil die Todesstrafe noch an der Tagesordnung war. Ein Hügel so nah am Stadttor gelegen, dass wirklich jeder sehen musste, was dort passierte. Dass es oftmals abschreckende Wirkung haben musste für Dinge, die ein Mensch verübt hat, wofür er jetzt zur Rechenschaft gezogen wurde. Wir sehen, dass da was passierte gerade. Es wurden drei Löcher gegraben und drei Delinquenten wurden aus der Stadt geführt, gefesselt und von Soldaten bewacht. Sie wurden gezwungen, sich auf die Kreuze zu legen und hohe Soldatenhände fixierten die Hände und die Füße mit langen Holznägeln in den Balken der drei Kreuze. Dann wurden die Kreuze aufgerichtet. Dann wurden die Kreuze in diese drei Löcher gerammt und die drei Gefangenen schwebten zwischen Himmel und Erde. Ein Tod vor Augen, der furchtbarer war als, ja, das war so damals so mit die schrecklichste Todesart, die man sterben konnte, weil das nicht sofort geschah. Das war nicht wie Kopf abschlagen, man war tot. Sondern in der Regel dauerte das Tage, bis derjenige, der dort am Kreuz war, gestorben ist. Man starb nicht durch die Wunden, die einem die Nägel zufügten. Man starb durch Ersticken. Also ein sehr qualvoller, langsamer Tod. Und wir sehen diese drei Kreuze da stehen und wir sehen die drei Männer, die da hängen. Und die Bibel erzählt uns einiges über die Männer. Und einiges und vieles besonders über den Mann in der Mitte. Und wenn wir uns vorstellen, wie die beiden äußeren Männer diese Situation durchlebten, können wir uns das sicherlich gut vorstellen, ja? Wie jeder andere von uns auch das durchlebt hätte. Wahrscheinlich voller Angst, voller Verzweiflung, voller Schmerz. Doch von dem Mann in der Mitte lesen wir das nicht in der Bibel. Wir lesen von dem Mann in der Mitte, dass er, als er an das Kreuz geschlagen wurde, betete. Und zwar nicht für sich. Er betete nicht für sich und dafür, dass es schnell vorbei sein sollte und dass er vor Schmerzen bewahrt wurde, sondern er betete für seine Feinde, die ihn auf das Kreuz an das Kreuz schlugen. Und ich möchte etwas von diesem geheimnisvollen Mann in der Mitte erzählen und etwas vorlesen. Und das finden wir in Lukas 23 und ich möchte da 10 kurze Verse vorlesen. Wer die Bibel hat, kann gerne mitlesen. Ansonsten lese ich das einmal vor. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn, also diesen Mann in der Mitte, und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber, und das Volk stand und sah zu. Es sündeten aber auch die Obersten mit denselben und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Überschrift über ihn geschrieben, in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben, dieser ist der König der Juden. Das waren die 10 Verse dieser Kreuzigung. Und wir sehen hier in diesen kurzen Versen schon, selbst in dem, was die Feinde des Herrn Jesus Christus über ihn sagten, das Evangelium. Wir werden dann sicherlich noch gleich tiefer uns mit beschäftigen. Mir geht es eigentlich jetzt um diese Person, Jesus Christus, die nicht nur in diesen Versen, nicht nur im Neuen Testament eine große Rolle spielt, sondern ich wage die Behauptung, dass es der rote Faden durch die ganze Bibel ist. Jesus Christus, prophetisch angedeutet schon im Alten Testament und jetzt hier im Neuen Testament, wie er auf dieser Erde in diese Erde hineingeboren wurde, wie er diese Mission der Erdlandung vollzog, indem er als Kind, wir müssen uns das vorstellen, Gottes Sohn verlässt die Herrlichkeit bei seinem Vater im Himmel und wird als Kind in diese Welt geboren, die so ganz anders ist als das, was er gewohnt ist. Diese Sündlose, diese, wir können uns doch gar nicht vorstellen, wie es im Himmel ist, diese heilige Atmosphäre der Gegenwart Gottes verlässt er, um in eine sündhafte, mit Fluch beladene Welt einzutauchen, wo wir leben. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, warum trieb es denn einen Sohn Gottes auf diese Welt? Ja, warum macht er das? Er war doch nicht abhängig von uns, er brauchte das doch gar nicht. Da sehen wir eine tiefe Liebe zu uns Menschen, die ihn trieb, auf diese Welt zu kommen, um etwas darzustellen, etwas zu werden, was uns fehlte, damit wir wieder eine Beziehung zu Gott haben konnten, zu Gott, dem Vater. Denn diese Beziehung war uns verloren gegangen. Die war uns verloren gegangen, schon relativ kurz nachdem wir Menschen geschaffen worden waren. Im Garten Eden gab es nur ein einziges Gebot für den Menschen. Und wir sehen, dass dieses einzige Gebot übertreten worden ist und dass durch diesen einen Menschen die Sünde in die Welt kam und seitdem da ist. Und diese Sünde trennt uns von Gott. Die versagt uns den Zutritt zu einem göttlichen Vater, der voller Liebe auf uns blickt, aber auch heilig ist und Sünde nie sehen kann. Ich stelle mir das gerne vor und erzähle das unseren Kindern immer ganz gerne. Das ist wie ein großer Halogenstrahler. Ja, und jetzt versuchen wir mal, eine schattige Ecke in diesen Halogenstrahler-Lichtkegel zu bringen. Das schaffen wir nicht. Also wo Licht ist, da muss der Schatten weichen. Und das ist so ein bisschen plastisch erklärt, wie Gott zu verstehen ist. Ja, wir können als sündhaft beladene Menschen nicht in die Gegenwart eines heiligen Gottes kommen. Ein echtes Problem. Wir können das nicht lösen. Wir versuchen oft, so Dinge zu tun, wo wir denken, das bringt uns Gott näher. Wir sind ja, die Pfadfinder, ja? Jeden Tag eine gute Tat. Wenn uns keiner einfällt, dann helfen wir einer alten Frau über die Straße, auch wenn sie gerne will. Ja? Also wir versuchen ein gutes Leben zu führen in der Hoffnung, dass wir dadurch uns etwas erkaufen können, was uns Gott näher bringt. Und es ist zum Scheitern verurteilt. Es funktioniert nicht. Aber Gott hat uns lieb. Ja, das ist auch eine Eigenschaft Gottes. Er ist nicht nur heilig und gerecht, er ist auch lieb. Also er hat uns lieb, er ist Liebe. Und er hat diese Lösung für uns erfunden, indem er sagte, ich schicke euch meinen Sohn und mein Sohn ist sündlos. Und was sagt uns das? Er ist sündlos und er ist der Einzige, der in der Lage ist, anderer Menschen Schuld auf sich zu nehmen, weil er selbst keine hat. Er hat keine Schuld. Er ist das perfekte Stellvertreteropfer für uns. Und das Gute ist, er hat es freiwillig getan. Er ist auf diese Welt gekommen, um freiwillig für Menschen zu sterben, die er gar nicht brauchte, aber die er furchtbar lieb hat. Er hat sie lieb, jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen. Er hat mich lieb. Und das finde ich ein unglaublich großes Wunder, ein Akt der Barmherzigkeit. Und das lässt mich immer wieder staunen vor der Größe Gottes. Und wir lesen etwas von dieser Menschwerdung und ich möchte mal zwei Perspektiven vorlesen. Einmal habe ich es so ein bisschen unter menschlicher Perspektive überschrieben. Das lesen wir in Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi war aber also, als nämlich Maria, seine Mutter, den Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Indem er aber dies bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr gezeugt ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wir müssen uns den Josef vorstellen. Der war in einer Situation, das muss für ihn furchtbar gewesen sein. Seine verlobte Frau, zu der er noch keinen intimen Kontakt hatte, wurde plötzlich schwanger. Ja, er war sicherlich ein strenggläubiger Jude und für ihn war es eine schlimme Situation. Und er war ein anständiger Mann, er sagte, dann will ich lieber Abstand nehmen von meiner Verlobten und will sie entlassen. Und da schreitet Gott ein und erklärt ihm das. Ja. Sehen wir auch, dass Gott ihn da auch nicht allein ist. Ja, er erklärt ihm die Umstände, warum das so ist und was damit zusammenhängt. Und er sagt ihm sogar, warum das so geschehen muss. Und dann lesen wir eine Perspektive, die, ich sage mal, eine göttliche Perspektive zu dem ganzen Geschehen. Die ist ein bisschen kürzer. Die lesen in Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jetzt ist hier vom Gesetz die Rede. Jetzt könnte man fragen, was hat das mit Gesetz zu tun? Ich glaube, wir verstehen hier die Gesetzmäßigkeit der Sünde, unter der wir leben. Wir Menschen, ja, wir sind dieser Gesetzmäßigkeit untergeordnet. Wir sind unter dem Fluch der Sünde. Das können wir nicht abstreifen. Das ist wie ein Gesetz, was uns wirklich bindet. Und davon macht uns Jesus Christus frei. Und wie geht das? Warum kam dieser Mann? Er kam als Sohn des Schöpfergottes, betrat diese Erde mit einer ganz bestimmten Mission. Wir haben heute hier so einen schönen Blumen stehen, um das mal zu verdeutlichen, dass es eine Erdlandung gab, schon weit bevor es eine Mondlandung gab, und die eine noch viel weitere Tragweite hat, als eine Mondlandung es jemals haben könnte. Weil es geht darum, nicht nur um ein historisches Ereignis, um einen neuen Schritt in der Wissenschaft zu tun, sondern es geht darum, die Menschheit zu retten. Ich hatte gerade schon gesagt, Jesus Christus kam als Stellvertreter, um ein Stellvertreter zu werden für unsere Schuld und Sünde. Er kam in der Gestalt eines Menschen. Und gleich wie bei Adam, der die Sünde in die Welt brachte, dieser eine Mensch, der die Sünde in die Welt brachte, musste es einen geben, der eine Errettung dafür sorgte. Das stellte Jesus Christus dar. Wir lesen das in der Bibel immer so mit so schönen plastischen Vergleichen. Ich liebe das. Ja? Also Gott hat diese Bibel so schreiben lassen, dass wir Menschen das verstehen können. Ich bin sehr visuell veranlagt, der eine oder andere vielleicht von euch auch. Man versteht es einfach meines Erachtens viel besser, wenn man das mit Bildern oder mit Bildsprache skizziert bekommt. Hier wird oft beschrieben, dass Gott als Licht beschrieben wird und die Welt als Finsternis. Und in Matthäus 4, Vers 16 schreibt Matthäus das so: Das Volk, das in Finsternis saß, das sind wir. Ja, wir sitzen in Finsternis. Wir können nicht weit gucken. Hat ein großes Licht gesehen. Das ist Jesus Christus. Er kam von Gott, aus der Gegenwart Gottes zu uns Menschen auf dieser Erde. Und denen, die im Land des Schattens und des Todes saßen, das waren wir, das sind wir. Licht ist ihnen aufgegangen. Ehrlich, oder? Wenn morgens so nach der dunklen Nacht die Sonne aufgeht, ist ein tolles Bild. Das hilft mir mal zu verstehen, was Gottes Liebe oder was Gottes Wesen in die Welt gebracht hat, ja, wenn das Licht in die Sonne aufgeht, nämlich die warmen Strahlen erreichen. Ein ganz schönes, klassisches Bild von dem, was Gott uns hier in der Bibel zeigt, über das, was sein Sohn Jesus Christus für uns ist. Vor Gott kann kein Mensch bestehen. Ich hatte es gerade schon gesagt, das Licht verträgt keinen Schatten oder Schatten verträgt kein Licht. Da muss der Schatten weichen. Unsere Sünde, die trennt uns von Gott. Jetzt kam Jesus Christus, der einzig Reine, der einzig Heilige. Und stellte sich bereit, ein Stellvertreteropfer zu werden. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wir alle waren einem Urteil unterworfen. Jeder Einzelne von uns. Wenn ich jetzt angucke, und ich mich selber auch, wir alle hatten ein Urteil, was über uns ausgesprochen war, noch bevor wir geboren wurden. Der Tod. Und wenn wir mal in uns gehen, der Tod ist das, was wir am allermeisten fürchten, oder? Ich komme auf der Arbeit mit vielen Leuten ins Gespräch, mache mit vielen Schicksalen. Und immer dann, wenn es um das Tod, um den Tod und das Sterben geht, dann kommen die Leute richtig ins Schwimmen. Da ist es oftmals plötzlich nichts mehr mit Halt und nichts mehr mit meiner Lebensdoktrin oder wie ich lebe oder was ich bin vom Beruf. Das ist alles so furchtbar diffus. Ja? Der Tod, schrecklich. Ja, ist mal weg. Wer weiß, was danach kommt. Aber nach dem Tod geht es weiter. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ewiges Leben, wenn man tot ist, ewiges Leben. Wie kann das passen? Es geht nach dem Tod weiter. Aber die Weichenstellung, wie es weitergeht, die erfolgt in den Zeiten. Und wenn wir darüber nachgedacht haben, dass Jesus Christus gestorben ist, dort auf Golgatha, an dem Stamm, an dem Kreuzestamm, wo er draufgenagelt worden ist, um für uns Menschen zu sterben, dann ist er nicht nur gestorben als Symbolfigur, sondern es muss ja irgendwas damit zusammenhängen. Wir gehen ja jetzt nicht automatisch in die Ewigkeit und sind errettet und bei Gott. Nein, wir sind ja denkende Menschen. Gott hat uns ja nicht als Roboter geschaffen. Ja, wir sind ja Menschen, die Entscheidungen treffen können. Und ich sehe das bei meinen Kindern so, wenn ich meinen kleinen Sohn rufe und sage, komm mal in meine Arme, und der läuft in die entgegengesetzte Richtung, dann tut mir das schon ein bisschen weh. die Entscheidungsmacht hatte er. Ein kleiner Charakterkopf, der kann auch weglaufen. Sind wir auch. Wir sind schon große Charakterköpfe hier. Und wenn wir uns entscheiden, nicht zu Jesus zu gehen, dann ist das unsere Entscheidung. Zu der stehen wir auch. Jedenfalls, bis wir tatsächlich die Schwelle des Todes überschreiten und sehen, wohin unser Weg führt. Aber wenn mir mein kleiner Sohn mit offenen Armen entgegenläuft, dann geht mir das Herz auf. Und genauso steht mir das vor, muss es Gott auch ergehen. Ja, er freut sich auch, wenn wir uns freiwillig für ihn entscheiden und sagen, so, ich komme zu dir und ich nehme Jesus Christus in Anspruch für mein Leben. Ich weiß, dass er für meine Schuld gestorben ist. Er war der Einzige, der es konnte. Er ist dafür gestorben, weil er selber keine hatte. Er hat sie auf sich genommen. Und genauso wie ein kleiner Junge an der Ladentheke steht und sich ein Bonbon kaufen will und kein Geld in der Tasche hat. Und dann kommt die alte Oma vorbei und sagt, ich bezahle für dich. Dann kriegt der Kleine das Bonbon und der Verkäufer wird nicht nochmal nach einem Kaufpreis fragen, weil die alte Dame ja für ihn bezahlt hat. Der Kaufpreis ist entrichtet. So stelle ich mir das ganz vereinfacht vor. Es gibt etwas, was Gott für uns durch Jesus Christus schon bezahlt hat. Doch wenn der Junge auf die alte Oma nicht hört, sondern ganz verzweifelt in seinen Taschen sucht, aber nicht da noch irgendwo was findet, dann wird er niemals in den Genuss des Bonbons kommen, weil er findet nichts. Und das ist unsere Verantwortung. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir erkennen, dass wir Jesus Christus brauchen. Er ist für uns gestorben, aber er wartet darauf, dass wir es in Anspruch nehmen. Das Guthaben hängt dort am Kreuz, sichtbar für uns alle. Es hängt da und es wartet auf uns. Meine Schuld, deine Schuld, sag einfach mal du, deine Schuld, egal wie groß, ist dort am Kreuz abgetragen worden. Die ist gesühnt worden. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist dorthin zu gehen und sagen, Jesus Christus, ich nehme das für mich in Anspruch. Ich weiß, ich bin ein verlorener Mensch, ich kann von mir aus gar nichts tun, wenn ich ehrlich bin, muss ich das einsehen, kann ich nicht tun. Aber ich weiß, du bist für mich gestorben und ich nehme das in Anspruch. Und du hast mir versprochen, wenn ich das tue, dass meine Schuld dann gesühnt ist, dass ich freien Zugang zu Gott habe. Das ist alles. Wir werden gleich noch hören, dass es wirklich nicht mehr bedarf. Wir sehen das in der Geschichte, die wir in Lukas angefangen haben zu lesen, gleich noch ganz deutlich. Aber haben Sie diesen Schritt, hast du diesen Schritt schon ganz bewusst vollzogen? Das ist eine ernste Frage und ich will davon jetzt auch keine Antwort hören. Für mich, aber ich würde ganz gerne die Antwort für Sie hören, also dass Sie sich selber die Antwort geben. Haben Sie sich diese Frage schon gestellt? Wo werde ich sein, wenn ich ablebe, wenn ich sterbe? Habe ich meinen Frieden mit Gott gemacht? Kann ich das wirklich sagen? Gab es diesen Moment in meinem Leben, wo ich das in Anspruch genommen habe, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für mich auf sich genommen hat? Wir hören jetzt noch zwei Lieder vom Chor. Thank you.
Ich hoffe, dass Sie die Worte des Liedes, der Lieder verstehen konnten, weil Sie wirklich diesen tiefen Inhalt auch dieser Szene, die wir gerade vor uns hatten, die uns erklärt wurde, nochmal so richtig schön wiedergeben und auch in welcher Beziehung wir dazu stehen. Und wir haben ja gesagt, es geht eigentlich um die Botschaft der drei Kreuze. Bisher haben wir uns auf ein Kreuz konzentriert, auf das in der Mitte. Und die Frage ist, was ist mit den anderen beiden Kreuzen? Was ist damit gemeint? Und ich möchte dazu einige Bibelverse kurz vorlesen, um dann ganz kurz was dazu zu sagen. Zumindest versuche ich das. Und wir fahren fort in Lukas 23, die Verse 39 bis 43. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Stellen wir uns das einfach mal vor, wie das damals war. Da waren drei Kreuze und zwei waren mit Menschen besetzt, die Bibel Übeltäter nennt, also Menschen, die irgendwie sich was zu Schulden haben kommen lassen und wahrscheinlich auch nichts Kleines, sonst wäre es ja nicht zu diesem Urteil gekommen. Aber was sie genau gemacht haben, wissen wir nicht. Aber die hängen jetzt da, genauso wie der Mensch in der Mitte, von dem wir gerade gehört haben, das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, der dort schuldlos gehangen hat. Und dann fangen die im Angesicht dieser Qualen, im Angesicht dieses Moments, wo sie alle auf diesen Tod zusteuerten, an zu lästern. Das ist an sich eigentlich unfassbar. Fangen die an zu lästern und zu sagen, der eine, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Ich kann es kaum verstehen, wie man so etwas in diesem Moment sagen kann, aber es ist nun mal uns so berichtet. Aber was umso schöner ist im Vergleich zu diesem Übeltäter, der das sagt, dass da noch ein anderer war, auf der anderen Seite, von dem die Bibel sagt, er hat auch am Anfang gelästert. Aber bei dem ist irgendetwas passiert, dass der auf einmal zu diesen Worten kommt, die wir gerade gelesen haben. Und ich bin persönlich ganz davon überzeugt, dass er die ganze Szene, inklusive der Worte, die gesagt wurden, auf sich wirken ließ und auf einmal erkannte, Moment mal, wir, mein Kollege rechts und ich, wir sind hier, weil wir das verdient haben, weil wir uns was zu Schulden haben kommen lassen. Aber der in der Mitte, wird ja so ausgedrückt, hat nichts Ungeziemendes getan. Das heißt, dieser Übeltäter erlebt eine Veränderung, nicht äußerlich, der hing ja immer noch da, sondern innerlich in seinem Herzen, die dazu führte, dass der Herr Jesus Christus zu ihm sagen konnte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich finde diesen Bibelabschnitt so besonders faszinierend, weil innerhalb von 4, 5 Versen das gesamte Evangelium der Gnade Gottes uns mitgeteilt wird. Und es wird uns quasi gesagt, oder wir werden aufgefordert, jeder persönlich, auf welcher Seite bist du denn jetzt? Oder sind Sie denn jetzt? Gehörst du zu denen, die sich darüber lustig machen? Oder sind wir diejenigen, die das auf uns wirken lassen, die einfach darüber nachdenken und für sich selbst zu dem Schluss kommen, ja, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche einen Retter. Und ich möchte kurz 3 Punkte nennen, die diesen Mann auskennzeichnen. Also eigentlich beide, aber speziell jetzt den, der hier umkehrt. Er war ein sterbender Mann, er war ein nachdenkender Mann und er war am Ende ein geretteter Mann. Jetzt fragen wir uns ja, was hat das mit uns zu tun? Wir sind nicht am Kreuz, wir sind nicht kurz vor der Todeslinie, wobei, das weiß man nie. Aber wir hängen zumindest nicht jetzt dort am Kreuz. Also was hat das da mit uns zu tun, dass wir hier mit einem sterbenden Mann verglichen werden sollen? Nun, es gibt eine Stelle in der Bibel, die besagt im Hebräerbrief Kapitel 9, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das gilt für solche, die unvorbereitet, wie das der Jens gerade ausgeführt hat, unversöhnt in den Tod gehen. Und ich stehe noch frisch unter dem Eindruck eines Arbeitskollegen von mir, Italiener, dem ich vor einigen Wochen begegnet bin, ich würde mal sagen Anfang 50, und wir haben uns unterhalten, er war so drauf wie immer, ein lebensfroher Mensch, der große Verantwortung trägt, hat von seiner Familie erzählt und so weiter, wie das halt so ist. Und ich wusste damals nicht, als wir uns zuletzt gesehen haben, dass der Mann eine Krankheit in sich trug, die dazu führte, dass er 4 Wochen später nicht mehr da war. Das hat mich so beeindruckt, wo ich mir sage, ja, es kann sogar noch schneller gehen. Wo ich sage, manchmal, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto, wer weiß, wovor ich auf dieser Fahrt bewahrt worden bin, wenn man viele Kilometer unterwegs ist. Und dass man dann immer wieder daran denkt, bin ich vorbereitet für diesen Moment, dass ich von dieser Erde abtreten muss? Und wie denke ich eigentlich darüber? Denke ich, ja, mit dem Tod ist alles aus, paar Zentimeter tiefer im Sarg und dann Schluss? Oder denke ich vielleicht darüber nach, ob es danach noch eine Zukunft gibt? Und wir sehen ja hier, dass der Herr Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Das bedeutet, natürlich geht es weiter. Und die Frage ist, an welchem Ort geht es weiter? Und das ist ehrlich gesagt ein Teil der Botschaft, die wir sagen, die ist nicht nur angenehm und die ist auch, man scheut sich davor, darüber zu reden ein wenig, weil sie nicht angenehm ist. Aber wir müssen es ihnen sagen, weil wir davon überzeugt sind, es gibt nur 2 Orte, die nach dem Tod zur Debatte stehen. Das ist entweder das Paradies oder der Himmel, Gottes Wort nennt es Himmel, oder es ist die Hölle, die besagt, dass man für immer von Gott getrennt dort sein muss und wirklich schlimme Qualen erleiden muss. Und wenn man davon spricht, da können Sie sich ja vorstellen, wie die Zuhörer das aufnehmen oft, dass nämlich genau das der Moment ist, wo man anfängt, sich darüber lustig zu machen, weil man sagt, das ist für mich unwirklich, das ist unreal. Wo ich aber sage, ja, aber wie soll es denn dann sein? Was wissen wir denn? Und da sagen wir ganz klar, wir beziehen uns auf die Bibel und auf die Aussagen der Bibel. Und die sagt halt, es gibt 2 Wege, es gibt 2 Ziele. Und jeder ist frei zu entscheiden, wie er sich darauf vorbereitet. Und ich finde es so unwahrscheinlich mutmachend und erfreulich, dass dieser Sterbende, der eigentlich nichts mehr hatte an Zeit, groß, der auch keine Möglichkeit hatte, noch irgendwo hinzugehen, der keine Möglichkeit hatte, in irgendeiner Weise was Gutes zu tun noch, dass dieser Mann auf seinen letzten Metern, wenn ich das mal so sagen darf, in seinen letzten Minuten die Chance bekommt, umzukehren, um dann diese Zusage des Heilandes zu bekommen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also ein sterbender Mann, ein nachdenkender Mann, der hat gehört, was gesprochen wurde, hat das auf sich wirken lassen, kam dann zu der Aussage, wir empfangen das, was wir gemacht haben, aber der in der Mitte ist unschuldig. Und ein geretteter Mann. Gerettet deswegen, weil er die Zusage bekommt, dass er eben nicht in der Hölle ankommen wird, sondern im Himmel. Und wir wissen nicht, was mit dem anderen, der das dann wohl auch mitbekommen hat, genau geschehen ist. Aber wir müssen leider davon ausgehen, dass er sich nicht von dieser Liebe oder von diesem Angebot hat ansprechen lassen. Und deshalb ist einfach auch diese Botschaft, die wir zu sagen haben, eine zwar frohmachende, gute Botschaft, aber sie hat auch einen gewissen Ernst. Und das möchten wir auch an dieser Stelle nicht verhehlen. Wir möchten einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass sich jeder entscheiden muss. Es gibt einen Vers in der Bibel, der ist ziemlich kurz. Aber auch dadurch ziemlich eindeutig. Und dieser Vers steht im ersten Brief des Johannes. Da steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Der ist sehr kurz, der ist sehr prägnant, aber da ist im Grunde genommen alles drin. Der ist auf der einen Seite positiv und anziehend, auf der anderen Seite warnend. Und das ist genau das, was wir irgendwo auch zum Ausdruck bringen wollen. Es geht nicht darum, dass wir uns das Errettetsein für die Ewigkeit in irgendeiner Weise erkaufen können. Das wurde ja auch gerade schon gesagt. Dass wir uns das durch unsere eigenen Anstrengungen verdienen können. Sondern es geht darum, dass wir wirklich unter dem Eindruck unserer eigenen Schuld, unserer Sünde, vor Gott quasi zusammenbrechen, um ihm das zu bekennen. Wenn wir das tun, dann nimmt er uns an. Das hat er uns versprochen und das hält er in jedem Fall ein. Aber er möchte dieses Bekenntnis hören. Und deshalb möchten wir das einfach nur noch einmal so auch, ja, das betonen. Wir haben es eben selbst erlebt, wie ich das am Anfang sagte, und haben es in keinster Weise bereut. Im Gegenteil, wir sind dadurch in eine Beziehung zu Gott gekommen, die man auf der Basis dieses Bekenntnisses nur bekommen kann. Ich habe eine Geschichte gelesen, die das nochmal so ein bisschen verdeutlicht. Es gab mal, wie es wirklich passiert, einen kleinen Jungen in England, also vor vielen Jahren, ich glaube es war zur Zeit der Königin Victoria, der stand da vom Buckingham Palace und hat jeden Tag gesehen, wie Menschen dort hineingegangen sind. Und er hatte gedacht, Mensch, ich möchte doch auch so gerne mal da rein und die Königin kennenlernen. Und dann hat er sich überlegt, wie schaffe ich das denn? Und dann hat er genau beobachtet, wie Kinder manchmal so sind und hat so gedacht, okay, die sind alle ziemlich schick gekleidet. Vielleicht ist das die Lösung für mich. Hat sich am nächsten Tag schick gemacht, komplett nett angezogen, Sonntagssachen an und hat den Versuch gewagt. Ich finde die Szene so herrlich, wenn ich mir die vorstelle. Da läuft der kleine Junge dahin und reiht sich da ein in die Reihe und versucht da in diesen Palast reinzukommen, weil er doch die Königin werden soll. Ja, was passiert? Der Junge versucht da durchzukommen und die Wachmannschaften sagen hier, also, was willst du denn hier? Ja, sagt er, wie Kinder so sind, ich will hier rein, will die Königin sehen. Sagt der Mann, hör mal, da muss ein Verständnis für haben, wir können dich hier nicht reinlassen. Ja, wieso denn nicht? Ich habe dich doch extra schick gemacht. Ja, aber das geht nicht. Tut mir leid, wir können dich hier nicht durchlassen. Das war dem Jungen so schlimm, dass er in dem Moment anfing zu weinen. Kommt ein junger Mann daher, sieht das und sagt zu dem Jungen, hör mal, warum weinst du denn? Hat der Junge das erklärt, gesagt, ja, ich wollte hier rein, ich möchte gerne einmal die Königin sehen und treffen, aber die lassen mich nicht hier durch, obwohl ich mich schick gemacht habe. Sagt der Mann zu ihm, pass mal auf, komm mit mir. Gehen die da durch die Wache durch, die Wachen salutieren. Es war der Sohn von der Königin, der zufällig dort vorbeigekommen ist. Und dann hat er diesen Jungen zu der Königin geführt und er durfte dort einfach mal die Königin begrüßen und kurz sprechen. Das ist für mich eine ganz schöne beispielhafte Geschichte, wie Menschen zu Gott kommen können. Eben nicht durch unsere Kleidung oder durch unsere guten Werke oder durch die Taufe oder durch was es auch sei. Der Weg zu Gott, den uns die Bibel beschreibt, geht über die Bekehrung, also dass wir wirklich erkennen, dass wir so vor Gott mit bestehen können und uns wirklich von Herzen zu ihm bekehren. Und wer nicht weiß, wie das geht, dem kann ich nur empfehlen, es auszuprobieren und es von Herzen zu tun. Es geht durch das Gebet. Wir können mit Gott reden. Wir können ihm sagen, was wir empfinden. Wir können ihm mitteilen, dass es uns leid tut und dass wir ihn um Vergebung bitten. Und dass wir uns ihm anvertrauen wollen. So wie sich dieser Übeltäter, wie die Bibel das nennt, also dieser Gesetzesübertreter, auch diesem Mann in der Mitte anvertraut hat. Und ich kann Ihnen versichern, wer dann von seinen Knien aufsteht und hat seine Sünden bekannt und übergeben, der ist nicht nur für diese Erde gerettet, sondern für die Ewigkeit gerettet und kann in dieser Beziehung auch auf dieser Erde, in seinem Leben, diesen Halt finden, den ich jeden Tag empfinde. Ich versuche wirklich jeden Tag zu beten, bevor es in den Tag geht. Und das tun wir frei, haben Sie ja schon gemerkt. Wir sagen Gott, das, was uns wirklich ums Herz, wie es uns ums Herz ist, in unseren Worten, wie sie uns ums Herz sind. Und ich versuche regelmäßig in der Bibel zu lesen, um wirklich diese Kraft für den Tag zu bekommen. Und das möchte ich Ihnen von Herzen empfehlen. Das regelmäßige Lesen der Bibel verändert Menschen von innen und bringt uns dazu, zu erkennen, wer wir sind und wie wir zu Gott kommen können. Wir werden jetzt noch zwei Lieder hören und dann zum Abschluss kommen. Und vielen Dank schon mal auch von meiner Seite fürs Zuhören.
Vollzogen werden kann, haben wir gerade gehört vom Beispiel des Räubers am Kreuz. Drei Schritte. Er glaubte an den Herrn Jesus Christus, er bekannte seine Schuld vor Gott und er bekannte ihn als seinen Herrn. Die drei Schritte. Das geht so schnell. Ja, das hat der Räuber am Kreuz in ganz kurzer Zeit getan. Und wir wünschen Ihnen, dass Ihnen das auch so geht, dass Sie keine Hürde sehen, die Ihnen da im Weg steht. Und wir beten für Sie, dass Ihnen das groß wird im Herzen und dass Sie das für sich annehmen können.